Ja, das Thema, das ich heute für euch habe, ist unter dem Gesamtthema, was wir in dieser Woche haben, lass deine Wüste hinter dir. Der vierte Vortrag, Treue oder Trieb, die Gefahr der Vermischung mit Unheiligem. Und damit ihr ein bisschen schon wisst, in welche Richtung es geht und welche biblische Geschichte dahinter steht, nicht nur 1. Korinther 10, Vers 8, sondern eben auch, ich habe es als Unterthema, wenn selbst ein Esel klüger ist. Manche Christen benehmen sich wie die Esel, aber Gott ist klüger. Und wir haben eben was gehört, der Dienst und Humor. Ich bin überzeugt, dass Gott auch Humor hat. Also wenn ich alleine an diese Geschichte denke, wie er mit Bileam umgegangen ist, dann muss ich schmunzeln. Wir hätten das sicherlich völlig anders gemacht. Wir hätten den Engel mit einem kreisenden Schwert in diesen Hohlweg gestellt und dem Bileam gedroht. Aber Gott lässt einen Esel reden. Und manchmal finde ich das hervorragend in der Bibel. Wäre vielleicht mal eine Bibelarbeit wert, Humor in der Bibel. Wir lasen mit einigen Senioren zusammen und kamen an die Stelle im Matthäusevangelium, wo die Steuereintreiber den Petrus fragen, zahlt euer Meister auch die Tempelsteuer? Und Petrus, natürlich, natürlich. Und dann kommt er ins Haus und der Jesus fragt ihn, wer muss Steuern zahlen, die Söhne oder die Fremden? Und dann schickt er ihn ja los mit einer Angel und er soll einen Fisch fangen, das Maul des Fisches aufmachen und darin das Goldstück finden. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Fang so reichhaltig ist. Man kann heute noch, wenn man am See Tiberias ist, in einem gewissen Restaurant in Magdala, noch solche Fische essen, mit Goldstück im Mund. Das ist genauso wie der Jesus auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein macht und offensichtlich so viel, dass er heute noch als Weddingwein in Kana verkauft wird. Ich habe manchmal den Eindruck, Gott hat viel Humor. Es ist natürlich jetzt schwierig. Die Geschichte von Bileam kann ich euch nicht vorlesen. Dann kommt ihr gar nicht zum Mittagessen, weil das so eine lange Strecke ist in der Bibel. Lohnt sich nachzulesen. Ich lese erst einmal 1. Korinther 10, Vers 8. Da steht, auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Das ist sicherlich kein Humor, sondern eine Realität, die damals war und die auch heute immer wieder vorkommt. Wir haben das in den letzten Vorträgen gehört. Vielleicht nur nebenbei bemerkt, manche werden wissen, gerade dieser Vers wird von den Bibelkritikern angegriffen und man sagt, es ist ein Fehler in der Bibel. 1. Korinther 10 wird von 23.000 Leichen gesprochen. In 4. Mose wird von 24.000 gesprochen. Hat Paulus falsch abgeschrieben oder wie ist das zu verstehen? Daraus konstruiert man Fehler in der Bibel. Dabei ist das ganz einfach. In 4. Mose werden die Gesamttoten gezählt. Paulus zählt die, die an einem Tag starben. Und das ist kein Widerspruch. Die Bibel ist schon sehr genau. Also wie gesagt, dazu passend ist natürlich dieser Vers 8, geht auf 4. Mose 25 und folgende ein, Bileam und seine Folgen. Und da ich das jetzt nicht euch alles vorlesen möchte, mache ich euch eine kurze Nacherzählung, nicht jetzt zu detailliert. Wie war die Situation? Wir machen erstmal eine Karte, um zu zeigen, wo wir uns befinden. Das Volk Israel ist seit bald 40 Jahren auf der Wüstenwanderung. Zu diesem Zeitpunkt ist Miriam bereits gestorben. Aaron stirbt, 4. Mose 20, Vers 22, am Berg Hor. Sein Sohn Eleazar wird hoher Priester. Dann kommt das viel zitierte Kapitel 21, wo Gott bei der Schlangenplage rettet durch die eherne Schlange und er einen Hinweis auf unseren Herrn Jesus damit gibt. Danach umzieht das Volk Israel das Land Edom. Ihr seht die grüne Linie. Machst du mich lauter? Die Brüderverstärker sind sehr gut. Ja. Ich sage immer, ich bin nicht Spörtchen. Man sagt von ihm, man hat ihn 5 Kilometer weit ohne Mikrofon hören können. Und ich glaube auch, der Herr Jesus hatte eine lautere Stimme. Er hatte noch keine Lautsprecheranlage. Ja, sie umziehen also das Land Edom. Und auch das Land Moab. Und Gott begründet das, dass diese beiden Völker mit Israel verwandt sind. Die Edomiter waren die Nachkommen Esaus und die Moabiter waren die Nachkommen Lots. Gott nimmt Rücksicht darauf, obwohl diese Völker eben gottlos waren, und doch verschont er sie. Danach wird uns berichtet, dass das Volk die Amoriter besiegt, Sihon, den König der Amoriter. Sie nehmen das Land in Besitz bis zum Fluss Arnon. Dann Sieg über Bashan, das sind die heutigen Golanhöhen, den König Og. Sie nehmen das Land in Besitz und wir hörten schon davon, dass das Volk Israel dort offensichtlich zum ersten Mal wieder Wiesen und Felder sieht und ein Großteil des Volkes da bleiben will, also nicht mit über den Jordan ziehen will. Gott lässt durch Josa ihnen sagen, das dürft ihr tun, aber die Männer ziehen mit über den Jordan, um mit ihren anderen Stämmen zu kämpfen. Und dann lagert dieses Volk in den Ebenen Moabs gegenüber von Jericho. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jericho war und dann einen Blick hinüber tut zum Jordan. Für mich war das damals ein Aha-Erlebnis. Man schaut hinüber zum heutigen Jordanien. Und der Berg Abhan und die Ebene war damals diese Ebene Moabs. Und man kann von Jericho aus sehen, wie das Volk da lagert. Den Jordan kann man nicht sehen, weil er in einer Senke ist. Und alle Völker drumherum haben Angst. Der Schrecken dieses Volkes fiel auf die Völker. Und Balak, der König von Moab, hat Angst. Berechtigt. Sie hatten zwar das Land umrundet, Aber sie waren noch nicht weg. Und von daher war die Bedrohung immens. Obwohl Balak mehr Soldaten hatte als Israel, graut es ihm davor. Und er kommt auf eine eigenartige Idee. Er will nicht nur mit dem Schwert kämpfen, sondern er sagt sich, wenn ich dieses Land, dieses Volk verfluche, das wirkt mehr. Ich habe so in den letzten Tagen gedacht, offensichtlich hat die Welt und hat auch die fromme Welt Angst vor uns Fundamentalisten. Warum wird gegen uns so gewettert? Im Grunde sind wir doch eine verschwindende Minderheit. Wer sind wir denn? Wir engagieren uns in der Regel nicht politisch, wenn irgendwo vielleicht diakonisch. Aber woher kommt es, dass die anderen offensichtlich solche Angst haben? Ich habe heute Morgen noch im Internet gelesen, die Verlautbarungen über die Evangelikalen auf dem Kirchentag, das ist schon immens. Mich wundert, dass die nicht schon hier eine Abordnung hierüber geschickt hat. Aber damals war das auch. Wer war denn das Volk Israel? Ein loser Haufen, der mit Vieh und Frau und Kind unterwegs war. Ein langer, großer Campingzug. Und warum haben die Völker so Angst? Und er hätte auf seine militärische Macht vertrauen können, aber Balak hat Angst. Er sucht Verbündete. Er sucht die Midianiter, die im heutigen Saudi-Arabien wohnten. Und dann kommt er auf den Gedanken, wenn ich dieses Volk verfluche, dann wird es keine Siege mehr haben und wir sind gefeit dagegen. Er schickt zu Bileam den Propheten, um Israel zu verfluchen. Und Bileam ist eine schillernde Figur. Er wird Prophet genannt. Er wohnt etwa 800 Kilometer entfernt am Euphrat. Er kennt Gott, obwohl er kein Israelit ist. Das gab es zur damaligen Zeit durchaus. Denken wir an Melchisedek, denken wir an den Schwiegervater von Mose. Es gab durchaus Priester Gottes, auch in den umliegenden Völkern. Aber Bileam ist ein schillernder Mann, einer, der das Fromme als Mittel zum Gewinn nimmt. Er schickt also zu Bileam, aber Bileam überlegt, ob er überhaupt mitgehen soll, das Volk Gottes zu verfluchen. Und dann wird sehr ausführlich berichtet, wie Gott zu Bileam kommt. Und er fragt den Bileam. Und wir werden sagen, warum macht Gott das so? Ist euch schon mal aufgefallen, dass überall in der Bibel Gott Menschen fragt, obwohl Gott doch allwissend ist? Adam, wo bist du? Dabei wäre es für Gott ein kleines gewesen, die Blätter auf Seite zu schieben und er hätte ihn entdeckt. Ne? Adam, was hast du gemacht? Als wenn Gott das nicht wüsste. Eva, warum hast du das getan? Und so geht das weiter durch die ganze Geschichte und auch bei Herrn Jesus ist das so. Frau, warum hast du mich angerührt? Und wir merken, Gott stellt Fragen. Warum? Und das ist übrigens eine Sache, die wir uns für die Seelsorge lernen müssen. Wir müssen nicht Antworten geben, sondern wir müssen Fragen stellen. Gott stellt Fragen, damit wir Menschen formulieren und selber begreifen, an welcher Stelle wir selber stehen. Nur dann begreifen wir Menschen. Deswegen stellt Gott immer wieder Fragen. Und Herr Jesus macht das ganz perfekt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie Jesus Menschen begegnet. Und ich finde das faszinierend, wie er dem Nikodemus begegnet, wie er der Frau am Jakobsbrunnen begegnet und welche Fragen er stellt, damit der Mensch begreift, wo stehe ich denn? Ganz krasses Beispiel ist, da kommt der Herr Jesus an den Teich Bethesda und da liegt der kranke Mann 38 Jahre. Und welche Frage stellt der Herr Jesus? Willst du gesund werden? Und wir würden sagen, Herr Jesus, kann man doch nicht fragen, oder? Stell dir vor, du gehst ins Krankenhaus auf die Intensivstation und fragst den Menschen da, der an den Schläuchen hängt, willst du gesund werden? Der schmeißt dich raus, oder? Und man fragt sich, Herr Jesus, warum fragst du sowas? Und das ist ein Prinzip bei Gott. Sowohl im Alten Testament auch bei meinem Jesus im Neuen Testament. Er stellt Fragen, damit wir selber formulieren. Denken wir an Maria Magdalena, Ostermorgen. Frau, warum weinst du? Als wenn der Jesus das nicht wüsste, oder? Gott kommt zu Biliam. Und er fragt, was hast du vor? Und Bileam sagt, Balak hat zu mir geschickt. Und, was willst du machen? Tja, ich überlege noch. Und Gott gibt ihm eine klare Antwort. Du sollst nicht mitziehen. Okay, sagt Bileam, ich ziehe nicht mit. Die Boten ziehen zurück. Balak ist beleidigt. Und er gibt schon dem Balak die Begründung, ich kann nicht ein Volk verfluchen, das Gott gesegnet hat. Bileam ist also gehorsam. Er lehnt den Auftrag ab. Aber da endet die Geschichte nicht. Balak startet die zweite Anfrage an Bileam und er schickt jetzt die nächsthöhere Garde, die er hat. Und er bietet Bileam eine höhere Belohnung und höhere Ehre an. Und Bileam lehnt wieder ab, aber er zögert, um nochmal Gott zu fragen. Könnte es sein, dass Gott seine Meinung ändert? Und wieder ist es eigenartig, nicht er betet zu Gott, sondern Gott kommt wieder zu ihm. Und er sagt diesmal, zieh mit. Und wir würden sagen bei der Geschichte, Gott, änderst du deine Meinung? Könnte es sein, dass wir, wenn wir irgendetwas bei Gott erbitten und wir hören deutlich, dass er sagt, nein, aber wir beten weiter. Wir beten und beten und beten. Vielleicht kann er sich ja noch ändern, ne? Aber Gott macht ihm sehr deutlich, nein, Gott ist nicht einer, der seine Meinung ändert. sondern er möchte Bileam jetzt gebrauchen, damit Balak begreift, wer Gott ist und wer das Volk Israel ist. Und Bileam soll Balak sehr ausdrücklich sagen, dass er nur das sagen wird, was Gott ihm aufträgt. Das heißt, Gott möchte eine Botschaft an Balak geben. Und so zieht Bileam mit. Setzt sich auf seinen Esel, macht 800 Kilometer Reise nach Moab. Das Neue Testament nimmt Bezug auf diese Begebenheit. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, welche Gemeinschaft hat Christus mit Belial? Und das ist, glaube ich, bewusst ein Wortspiel, das uns an Bileam erinnern lässt. Bileam reist 800 Kilometer und er hat 800 Kilometer Zeit, sich Gedanken zu machen. Er kann sich Gedanken machen über Gott. Er kann sich Gedanken machen über den Auftrag Balaks. Und offensichtlich laufen seine Gedanken kreuz und quer. Wie kann ich das beides miteinander verbinden? Wie kann ich auf der einen Seite Gott gehorsam sein und auf der anderen Seite, es wäre nicht schlecht, wenn ich was verdienen könnte. Und wisst ihr, ich glaube, sowas lernt jeder in seinem Leben kennen. Ich bin 36 Jahre selbstständig gewesen. Ich habe manche Kunden gekriegt, die Aufträge von mir gemacht kriegen wollten, wo ich Bauchschmerzen hatte. Und ich bin dankbar, dass das gleich zu Anfang meiner Selbstständigkeit passierte. Ein Kunde, den ich von einer anderen Firma kannte, der sich selbstständig gemacht hatte, hatte mich angerufen, ob ich für ihn Werbung machen könnte. Er wollte ein Logo, er wollte ein Prospekt. Er wollte eine Einführung seiner Produkte in Deutschland, ob ich die Gesamtwerbung machen könnte. Sowas reizt, ne? Eine Firma aufbauen, bekannt machen. Das, was mir Bauchschmerzen machte, war, er wollte amerikanische Videos in Deutschland vermarkten. Und ich habe ihn gefragt, was sind denn das für Filme? Und er kannte mich natürlich. Das sind natürlich nur gute Filme. Ne? Und ich war jung, selbstständig. Ich hatte schon 3 Kinder und da kannst du Geld gebrauchen. Und ich habe mich breitschlagen lassen. Und ich habe den Auftrag angenommen, trotz Bauchschmerzen. Ich habe das Firmengesicht gemacht, ich habe Konzept gemacht, ich habe ein Prospekt gemacht, ich habe die Sache ihm vorgestellt, er fand es gut, ich habe es in Druck gegeben und dann habe ich die Rechnung gestellt, bin in Urlaub gefahren. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, war noch nichts auf dem Konto und ich rufe an bei der Firma und die Leitung ist tot. Was machst du dann? Du erkundigst dich beim Handelsamt und die sagen mir, die Firma ist geschlossen und der Eigentümer ist unauffindbar. Ich kannte die Privatnummer von ihm und habe privat bei ihm angerufen. Da meldet sich der 12-jährige Junge. Wir wissen nicht, wo der Papa ist. Seit 4 Wochen ist er nicht mehr da. Das war, ich kriegte also nicht mein Gehalt oder den Lohn von meiner Arbeit, sondern ich musste auch noch die Druckkosten bezahlen. Und das ist für jemand, der jung im Glauben ist und jung selbstständig ist, schon ein Batzen. Mir ging es da so wie dem Andi Fett, also sagte, da kommt ein Brief vom Finanzamt. Ich bin dankbar, dass diese Lektion gleich zu Anfang meiner Selbstständigkeit war. Daraus habe ich gelernt. Ich habe das Geld nicht gekriegt. Der Kunde war weiterhin unauffindbar. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass ein Biliam auf dieser Reise vom Euphrat nach Moab wahrscheinlich solche Gedanken hatte. Wie kann ich auf der einen Seite Gott dienen und auf der anderen Seite gutes Geld verdienen? Vielleicht kann ich das ja doch irgendwie tricksen. Und die Frage ist, inwieweit lockt der Reichtum? Und auf dieser Reise geschieht ja dann etwas Sonderbares. Gott gibt sozusagen einen Warnschuss ab und er greift in die Naturgesetze ein und lässt einen Esel reden. Er reitet durch eine Hohlgasse und der Esel will nicht weiter, quetscht ihm das Bein ab und Biliam schlägt das Tier. Und daraufhin antwortet das Tier, warum schlägst du mich? Und Gott öffnet ihm die Augen und er sieht den Engel, der dort steht und der ihm nochmal sehr ausdrücklich betont, du musst gehorsam sein, dass du wirklich nur das tust, was ich dir sage. Sag nur das, was ich dir in den Mund lege. Und so zieht Biliam weiter. Er öffnet also ihm die Augen. Der Engel des Herrn spricht zu ihm. Man kann sagen, der Engel des Herrn ist im Alten Testament die verkörperte Person Gottes beziehungsweise des Herrn Jesus im Alten Testament. Eine Warnung an Biliam, dass er begreift, Gott ist heilig und ich kann mit ihm nicht tricksen. Es ist eine Warnung von Gott und wir merken an der weiteren Geschichte, die Buße Biliams ist nur eine halbe Geschichte. Die Frage ist für uns heute auch. Gott redet im Sohn, in dem Herrn Jesus zu uns. Sind wir wirklich bereit, auf ihn zu hören? Und ich würde gerne, was Wolfgang eben mit dem Buch vorgestellt hat, sagen, natürlich müssen wir dem Herrn Jesus wörtlich gehorchen. Aber nicht nur dem Herrn Jesus, sondern der Jesus offenbart sich in der ganzen Bibel. Und wir können nicht die Bibel gegen Jesus austricksen. Das ist ja heute in der Regel bei all diesen Theologen, die die Dinge umswitchen wollen, der Punkt. Sie sagen, ja, Jesus hat nicht, so haben wir ja eben gehört, Jesus hat nicht ausdrücklich was gegen Homosexualität gesagt. Damit sagen wir, die Aussagen von Paulus sind nicht Wort Gottes. Und wir differenzieren das Wort Gottes und unterscheiden. Aber die Bibel macht deutlich, ich bin das Wort Gottes, sagt der Jesus. Und der Jesus identifiziert sich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Und wenn der Herr Jesus der Bibel glaubt, wer sind wir, dass wir es nicht glauben? Und dann kommt Bileam zu Balak. Und er versucht zu verfluchen. Aber Bileam nimmt klar genug Stellung. Ja doch, er sagt ihm, ich darf nur das sagen, was Gott gesagt hat. Balak ist natürlich enttäuscht und hat immer noch seine Vorstellung, wie kann ich das Volk verfluchen? Und er denkt, vielleicht ist es der falsche Platz, das falsche Opfer, die falsche Absicht. Und Gott spricht nochmal mit Bileam. Du sollst segnen und auf keinen Fall fluchen. Und Bileam sagt zu Balak, muss ich nicht darauf achten, das zu reden, was der Herr in meinen Mund gelegt hat? Und das ist für uns auch die Frage, wie klar nehmen wir Stellung in dieser Welt, wenn wir angegriffen werden oder wenn das Wort Gottes lächerlich gemacht wird? Balak gibt nicht auf. Er macht den zweiten Versuch. Aber Israel ist der Augapfel Gottes. Und mich beeindruckt, wenn wir einmal, und ich möchte nur die Stellen herauslesen, die er dann über das Volk Israel spricht. Beim ersten Mal, Kapitel 23, Vers 8, sagt Bileam, wie soll ich verfluchen, wen Gott nicht verflucht, und wie verwünschen, wen der Herr nicht verwünscht hat? Denn vom Gipfel des Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue ich es, siehe ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Vers 12, muss ich nicht darauf achten, das zu reden, was der Herr in meinen Mund legt? Dann beim nächsten Versuch, Vers 19, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten? Siehe, zu segnen habe ich empfangen, er hat gesegnet. Und ich kann es nicht wenden. Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel ist über ihm. Gott ist es, der es aus Ägypten geführt. Er hat Kraft wie die Hörner des Büffels, denn er gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Kapitel 24. Vers 5. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Die Täler breiten sich aus wie Gärten am Strom, wie Aloe-Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Wasser rinnt aus seinem Eimern und seine Saat steht in reichlichem Wasser. Und sein König wird höher werden als Agag und sein Königreich wird erhaben sein. Und so geht es weiter, was er über Israel sagt. Und es steigert sich bei seiner letzten Aussage, Kapitel 24, Vers 17, dass er sozusagen den Herrn Jesus in der Zukunft sieht. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und verschlägt die Schläfen Moabs. Und zerschmettert alle Söhne Setz. Es ist erstaunlich, dass Gott aus einem Fluch, der geplant war, einen ungeheuren Segen macht und eine Prophetie auf den Herrn Jesus. Und er macht sehr deutlich, dass er das Volk nicht verfluchen kann. Und stellt euch vor, er steht auf dem Berg und im Tal sieht er das Volk Israel. Was sieht er von da oben? Nun, wer vorher die Bibel genau gelesen hat, wie Gott Anordnungen gegeben hat, wie das Volk ziehen sollte und wie es lagern sollte, dann gab es ganz genaue Vorschriften. Und es war jedes Mal, egal wo sie lagerten, lagen die Zelte genauso wieder rund um die Stiftshütte. Jeder hatte seinen Platz. Keiner konnte sich verirren. In der Mitte die Wolkensäule, das Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Und das war von Weitem zu sehen. Die Ordnung der Zelte, in der Mitte die Stiftshütte, in der Mitte die Wolkensäule. Das war also kein Chaos, sondern Israel war vor Gott geordnet. Das war jeweils die Sicht von oben. Würde jetzt Bileam und Balak hinuntergegangen sein ins Tal und durch die Zeltreihen gegangen sein, hätten sie ein völlig anderes Bild gehabt. Und das ist im Grunde das, was diese Geschichte mich lehrt. Gott sieht uns, sieht die Gemeinde in Christus heilig, gerettet, gesegnet. Wenn wir in der örtlichen Gemeinde sind, merken wir oft alle Mängel und alle Fehler. Wie hat es mal einer gesagt, ich glaube es war Leo Janz, wenn du die ideale Gemeinde suchst und du meinst, du hast sie gefunden, dann trete ihr nicht bei, denn sie ist dann nicht mehr vollkommen. Und da ist sicherlich viel Wahres dran. Die Bibel zeigt uns immer diese beiden verschiedenen Blickwinkel. In den Briefen haben wir oft, dass wir korrigiert werden und dass Dinge bloßgestellt werden. Und wir haben das gesehen, 1. Korinther 10. Da werden uns Dinge vorgestellt, um uns zu warnen in unserem täglichen Leben. Aber die Geschichte von Bileam und Balak macht auch deutlich, es gibt auch eine andere Schau, die Gott sieht. Und wenn er uns sieht, sieht er uns immer in Christus. Und dann sieht er nicht meine Fehler, sondern er sieht an mir die Gerechtigkeit Gottes. Und damit stehen wir, wie damals Israel, unter dem Schutz Gottes. Balak versucht nochmal, den dritten Versuch. Aber Gott redet wieder durch Bileam. Bileam sieht das Volk Gottes so, wie Gott es sieht. Und es heißt dann ausdrücklich, Kapitel 24, der Geist Gottes kam über Bileam. Und Bileam steigert sich dann, weil er in diesem Moment wirklich sich von Gott abhängig weiß und er verflucht nicht, sondern er segnet. Und die Frage ist immer, wie sehe ich das Volk Gottes, nicht nur das irdische Volk Israel, sondern auch die Gemeinde des lebendigen Gottes? Ich kann alle Fehler sehen. Ich kann aber auch die Gemeinde mit den Augen Gottes sehen. Natürlich ist es klar, Balak wird zornig und fühlt sich gelingt. Ich habe dich kommen lassen, das Volk zu verfluchen, und du hast es gesegnet. Dafür habe ich dich nicht bezahlt. Und Bileam zieht weiter. Zieht zurück an seinen Ort. Und wir könnten meinen, an dem Punkt wäre die Sache erledigt. Wir sehen die zwei Seiten. Ich sagte es schon, einmal die Sicht Gottes. In Christus sind wir jeder Einzelne und auch die Gemeinde heilig und gerechtfertigt. Aber die Sicht der Realität ist auf, wie viel Sünde gibt es in den Gemeinden? Wie viel Versagen? Wie viel übereinander reden? Wie viel Betrug? Und wie viele Christen sind enttäuscht, auch von ihrer Gemeinde? Heute ist es einfach, man setzt sich ins Auto, fährt ein paar Haustüren weiter, sucht sich eine andere. Aber vielleicht ist es mal gut, auf die Knie zu gehen und für die Gemeinde zu beten. Und zu bitten, Herr Jesus, gib mir deine Schau von Gemeinde. Ich glaube, wir reden mehr über die Geschwister, als dass wir für sie beten. Und ich glaube, in unseren Gemeinden würde sich vieles verändern, wenn wir anfangen würden, für unsere Geschwister zu beten. Suche nicht die Schuld des anderen heraus, sondern deine eigene. Wo bin ich unheilig? Wo ist mein Tun, mein Denken unheilig? Wie denke ich über die anderen? William, so haben wir es gelesen, tut einen weiten Blick, weil er in der Abhängigkeit Gottes ist. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Ein klarer Hinweis auf den Herrn Jesus im Alten Testament. Wie kennst du den Herrn Jesus? Bileam sieht, dieser, der aus Juda kommt, wird kommen. Er ist gekommen. Du kennst ihn heute als den Gekommenen. Und auf der anderen Seite wird uns prophezeit, er wird auch wiederkommen. Ich darf ihn kennen als den Gekommenen und als den, der kommen wird. Leider ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Balak und Bileam, äußerlich gesehen, würden wir sagen, ist die Geschichte zu Ende. Die beiden trennen sich. Bileam reist wieder zurück zum Euphrat. Aber in der Bibel kommt Bileam noch einige Male vor. Es wird in 4. Mose 31 gesagt, was Bileam bei seiner Abreise dem Balak geraten hat. Er hat ihm geraten, ich kann das Volk nicht verfluchen, aber du kannst dieses Volk zunichte machen, indem du dich mit ihnen vermischt. Und ich glaube, dass das die heutige Gefahr ist in der Christenheit. Der Teufel weiß ganz genau, er kann die Christen nicht verfluchen. Und er kann die Christen nicht wieder verloren gehen lassen. Und er kriegt sie nicht mehr für die Hölle, in aller Ewigkeit nicht. Aber er kann ihren Herzensfrieden zerstören. Und er kann sie verunreinigen durch Vermischung mit dieser Welt. Und das ist der Rat Bileams, den er Balak gegeben hat. Und das lesen wir dann im Anschluss in 4. Mose. Wie die Söhne Israels dann die Mädchen von Moab sich genommen haben als Frauen. Dabei war das Gesetz ganz klar, sie sollten keine Fremden nehmen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Argumentation damals genauso war wie heute auch bei vielen. Ich liebe den doch. Und kann denn Liebe Sünde sein? Und vielleicht wird der andere ja noch gläubig, oder? Und vielleicht wird dieses moabitische Mädchen dann hinterher noch Proselyt, ne? Ich ziehe ja nicht dahin, ich hole sie ja hierhin. Und wir kennen diese Argumente alle. Es ist nichts Neues. Das ist der Rat Bileams. Dann wird uns in 2. Petrus 2 der Weg Bileams beschrieben. Das heißt, das, was im Herzen Bileams selber war, ist auch eine Gefahr für uns. Und wir merken bei ihm das Kämpfen der Eigenwille statt Gottes Wille. Wie kann ich das miteinander vermischen? Wie sagt Paulus einmal, die Gottseligkeit als Mittel zum Gewinn gebrauchen. Und auch das gibt es immer wieder. Da ist ein junger Mann, der bei einer Versicherungsgesellschaft anfängt und damit er mehr Umsatz macht, trägt er in seiner Liste als Hausbesuche alle Geschwister der Gemeinde ein. Ne? Und er rechnet bei seiner Firma ab, als wenn er da Besuche gemacht hätte. Die Gottseligkeit als Mittel zum Gewinn. Als drittes wird der Irrtum Bileams genannt. Judas, Vers 11. Auch da wird deutlich gemacht, dass er auf den Gewinn gesehen hat und hoffte, es zu bekommen. Und als viertes wird in Offenbarung 2 die Lehre Bileams genannt. Also nochmal der falsche Rat an Balak. Ich bin dankbar, dass später in 4. Mose 31 und in Josua 13 und auch in Nehemiah 13 berichtet wird von dem Tod Bileams. Eine schillernde Figur. Es wird nicht berichtet, dass er echt Buße getan hat. Er wird getötet durch Josua und seine Krieger. Und ich glaube, die gleiche Gefahr ist heute auch die Vermischung im Volk Gottes. Auf der einen Seite schildert uns die Bibel als gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Auf der anderen Seite stehen wir in einer Gesellschaft, wo wir gefährdet sind durch Sexualisierung und tolerante Kompromisse. Ich möchte das nochmal so zusammenfassen. Bileam wusste, ich kann Israel nicht verfluchen, es steht unter Gottes Schutz und Segen. Und das darf uns auch Mut machen. Auch wenn Angriffe kommen aus der Umgebung, auch aus dem frommen Lager, selbst von anderen evangelikalen Kreisen, ihr Konservativen, ihr Fundamentalisten. Wir können nicht verflucht werden. Wir stehen unter Gottes Schutz und Segen. Aber wir stehen auch, so wie damals Israel, in dieser Gefahr der Verunreinigung durch Götzendienst und Unzucht. Und damit wird meine persönliche Beziehung zu Gott zerstört. Und ich glaube, jeder, der mit offenem Auge durch die Welt geht, stellt das fest, dass diese Gefährdung auch gerade durch Sexualisierung immer mehr auch in unseren Kreisen Fuß fasst. Ehe ohne Trauschein. Früher nannte man das noch wilde Ehe. Ehe ohne Tauschheit hört sich nicht mehr so schlimm an, ne? Sexualität vor bzw. außerhalb der Ehe. Was ist schon dabei? Das machen doch alle. Aber die Bibel sagt, das ist Unzucht, ist Hurerei. Wir haben genug gehört über die Homo-Ehe, über Gender, über die Frühsexualisierung. Über Pädophilie. Noch wird das etwas zurückgedrückt, obwohl die Grünen das in den Anfangsjahren schon alle gefordert haben. Und Volker Beck hat sich ja total dagegen gewehrt zuerst, muss aber heute zugeben, dass es tatsächlich eine Schrift von ihm gegeben hat darüber. Mich wundert, dass sowas heute nicht dazu führt, dass so einer das Handtuch schmeißen muss. Und auf der anderen Seite, wir merken, Satan greift ein, damit wir bzw. die nächste Generation in unserer moralischen Vorstellung eine Stufe runtergehen. Es ist doch normal. Machen doch alle. Aber die Bibel macht sehr deutlich, und mir ist das so wichtig geworden, 1. Korinther 6, wo Paulus den Korinthern schreibt. Und er sagt, dass alle diese Leute mit solchen Sünden keinen Platz im Himmel haben. Und du wirst sagen, ja, recht so, haben sie nicht. Und wir haben das auch gemerkt. Wenn in deine Gemeinde Menschen hineinkommen, die nicht so aussehen wie wir, dann haben wir gerne zwischen uns und dem noch einen Stuhl frei, oder? Oder setzt du dich direkt neben einen Penner, der sich in die Gemeinde verirrt, der 3 Kilometer gegen den Wind stinkt? Oder setzt du dich neben eine Frau, die mit kurzem Rock und Netzstrümpfen und entsprechendem Parfüm hineinkommt? Oder setzt du dich neben einen Mann, der einen Ring am Finger hat und du weißt, er ist nicht verheiratet mit einer Frau? Und wir würden sagen, ja, da hätte ich gerne einen Stuhl dazwischen frei, ne? Deswegen legen wir unsere Bibel immer neben uns auf den Stuhl. Da soll sich mal jemand draufsetzen. Aber der Vers in 1. Korinther 6 geht ja weiter. Und Paulus sagt den Korinthern, und solche sind etliche von euch gewesen. Und er sagt, huch, in die Gemeinde möchte ich nicht gehen. In eine Gemeinde, wo Knabenschänder waren, wo Pädophile waren, wo Unzüchtige waren, wo Hurer waren. Aber, sagt Paulus, ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid gereinigt. Aber ihr seid geheiligt worden. Und das macht deutlich, und lasse alle darüber reden, über die sogenannten Homoheiler. Der Jesus kann heilen. Und vielleicht ist das einfach, wir müssen vielleicht andere Worte gebrauchen, wenn wir merken, dass Heilung bei anderen Leuten Emotionen wecken. Aber es kann Veränderung geben. Du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und das ist die Botschaft, die wir hier haben. Ihr wisst, ich gehe mit meiner Frau auch ins Gefängnis. Und da hast du solche Leute auch. Und ihnen sagen zu können, ihr dürft zu Jesus kommen, wie ihr seid. Ihr müsst nicht vorher besser werden. Aber ihr werdet hinterher besser. Die Folge ist eine andere. Und Jesus hilft nicht über die Mauer, wie wir das eben in dem Buch gehört haben, sondern er sagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir müssen aufpassen, dass wir an dem Punkt klar bleiben. Und wir können das vielleicht so sagen, solange Israel Gott diente und gehorchte, war es unbesiegbar. Und deswegen, in dem Herrn Jesus sind wir mehr als Überwinder. Wir haben die geistliche Waffenrüstung für den Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut ist. Und ich möchte damit eigentlich schließen, dass wir Mut bekommen. Wir brauchen nicht Angst zu bekommen über den Zustand in dieser Welt. Die Welt vergeht und ihre Lust. Aber der Herr Jesus bleibt Sieger. Und ich darf auf der Seite des Siegers stehen. Und nur solange ich nah bei meinem Jesus bin, bin ich unbesiegbar. Dann bin ich in ihm geborgen. Nicht umsonst sagt die Bibel an vielen Stellen, dass wir als Christen in ihm sind. Das heißt, du bist wie in einer Ritterrüstung. Oder du bist wie in einem faradäischen Käfig. Bist dann noch aus dem Physikunterricht, ne? Leitet alle Blitze ab. Ich bin in ihm geborgen. Und da bin ich sicher. Vielleicht nehmen wir das so mit. Gewinne den Blick Gottes für seine Gemeinde und lebe dementsprechend geheiligt und abgesondert.